Cora International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Das ist eine Sendung vom Nord-Süd-Forum München hier bei Radio LoRa. Ich bin Johanna, ich moderiere heute wieder und wir sprechen wieder über Nachhaltigkeit. Wir finden, das ist notwendig, denn Nachhaltigkeit wird sowohl von den Freunden als auch von den Feinden der Nachhaltigkeit oft missverstanden, wie wir finden, oft reduziert auf Umweltschutz. Nachhaltigkeit ist doch irgendwas mit Bäume umarmen, Wale zurück ins Meer schieben. Wir finden, da gibt es noch viel mehr. Nachhaltigkeit sollte politisch sein, sollte sich durchaus auch mit Menschen befassen. Und darüber kommen wir ins Gespräch mit verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen in München. Heute ist bei mir der Martin von Pro Regenwald. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna.
Und wir wollen jetzt eben mal genauer hinschauen, wie Pro Regenwald es denn so handhabt mit dem Schutz der Bäume, aber vielleicht auch in der Befassung mit Menschen, die im Wald leben oder zusammen mit dem Wald leben. Jetzt im ersten Block lernen wir uns erstmal ein bisschen kennen. Martin, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und sag noch mal ein paar Worte zu der Organisation Pro Regenwald, die du heute vertrittst.
Ja, also zu mir, ich habe in grauer Vorzeit mal Politik und Ethnologie und Soziologie studiert und bin dann in München bei Pro Regenwald gelandet. Pro Regenwald macht Kampagnen zu nachhaltigem Leben, zu Umwelt-, Klima- und Waldschutz hier in, und Bildungsarbeit hier in München, Bayern, bundesweit. Und wir unterstützen Projekte in Regenwaldländern, sei es in Mittelamerika, Costa Rica, Nicaragua, aber auch in Peru, Kolumbien, Brasilien, Malaysia waren wir schon. Also recht vielfältig und es geht immer einerseits natürlich um den Schutz von Wald, aber nie so, dass man die Menschen, die dort leben, mit und vom Wald außen vor lässt, sondern immer mit einbezieht, sei es lokale Bevölkerung, aber insbesondere natürlich auch indigene Bevölkerung.
Jetzt hast du schon viele konkrete Beispiele genannt für Projekte, für Länder, in denen ihr aktiv seid. Was würdest du denn sagen, ist so das übergeordnete Ziel von Pro Regenwald? Also wann ist die Arbeit des Vereins überflüssig? Wann habt ihr das erreicht?
Und da haben wir jetzt noch nie drüber nachgedacht, weil wenn man sich die Welt so anschaut, wie sie gerade ist und den Zustand der Wälder, dann ist es eher so, dass die Arbeit gar nicht ausgeht. Und naja, letztlich geht es darum, einerseits Wald zu schützen, Ökosysteme oder zerstörten Wald auch wiederherzustellen, wo das möglich ist und wo Projektpartner das auch machen. Aber ein Ende ist da nicht absehbar.
Ja, es gibt noch viel zu tun. Das sehe ich leider ganz genauso wie du. Jetzt haben wir eben so auf die Makroebene geguckt. Waldschutz ist eine Mammutaufgabe. Pro Regenwald ist zum Glück da dran, zusammen auch mit vielen Verbündeten. Was ist denn deine Rolle in dem ganzen Gefüge? Was machst du bei Pro Regenwald? Ich glaube, so Umweltschützer hauptberuflich kennt man jetzt auch nicht so viele. Was machst du da? Wie sieht so ein Bürotag bei dir aus?
Naja, das ist ganz unterschiedlich, was so gerade die Schwerpunkte sind. Ich habe jetzt in letzter Zeit zum Beispiel für einen Projektpartner in Mittelamerika einen Antrag geschrieben, dass er Geld und Unterstützung bekommt, um seine Vorhaben umzusetzen, ökologische Landwirtschaft mit Kleinbauern und indigener Bevölkerung weiter zu betreiben. Es kommt dazu, dass wir ein Freiwilligenprogramm haben, wo wir Freiwillige für ein Jahr in verschiedene Projekte, eben auch hauptsächlich im Moment nach Costa Rica, entsenden. Da ist dann viel zu tun, sie inhaltlich vorzubereiten, organisatorisch viel zu machen. Also das sind so im Moment die wesentlichen Aufgaben. Dazu kommen dann aber auch immer wieder mal Bildungsaufgaben. Kürzlich hatte ich einen Workshop in einem Gymnasium hier in München, als noch keine Ferien waren. Also das ist ganz unterschiedlich.
Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal mitgenommen, du umarmst nicht nur Bäume, sondern Umweltschutz hat durchaus auch was mit nervigem Papierkram zu tun, der aber dann hoffentlich auch schöne Ergebnisse hervorbringt. Und wenn du sagst, eben Bildungsarbeit oder die Arbeit mit den Freiwilligen, ja durchaus auch eine soziale Komponente. Sag mal ganz kurz, wo kann man sich informieren, wenn man jetzt mehr über eure Projekte erfahren möchte? Sag einfach mal die Webseite.
Das ist ganz einfach www.pro-regenwald.de.
Genau, also wenn es euch interessiert, was Pro Regenwald dort treibt, zum Beispiel eben in Nicaragua zu ökologischem Landbau, dann schaut da gerne mal vorbei. Du hast eben schon gesagt, du hast mal Politikwissenschaften studiert. Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo du dachtest, jetzt habe ich mich auch jenseits der Uni politisiert und will was bewegen? Oder war das eher ein schleichender Prozess, wo du so reingerissen wurdest?
Ich würde also da deutlich vorm Studium ansetzen. Einerseits würde ich da meinen Großvater nennen, der irgendwie schon früh immer sehr viel erzählt hat, auch von seinem eigenen Engagement. Und zwei Ereignisse aus so der Jugend waren einerseits der Krieg auf dem Balkan, weil dann auch ich in der Klasse oder in der Schule Mitschüler hatte, die aus Bosnien geflohen sind. Und dann der Völkermord in Ruanda, der dann auch noch parallel dazu war und der ja international kaum Beachtung gefunden hat, weil die Welt nur auf den Balkan geschaut hat, was auch ein Desaster war, aber Ruanda dann da so hinten runterfiel, das waren so, glaube ich, die Anfänge.
Also bei dir auch in dem Fall politische, soziale Themen, die dich zu deinem Engagement gebracht haben und gar nicht so sehr irgendwelche Umweltkrisen. Was mich auch immer interessiert, bei allen Gästen, die ich hier im Studio habe, hast du einen nachhaltigen Lieblingsort in München?
Das ist ganz schwierig. Also es gibt schon Sachen und Orte, wobei ich so im Bereich, also wenn man jetzt dieses Dreigestirn der Nachhaltigkeit da betrachtet, weiß ich nicht, ob es diesen tatsächlich nachhaltigen Ort gibt, der alle Kriterien erfüllen würde. Also es gibt viele Initiativen, auch interessante, aber ich glaube, München hat da trotzdem auch noch was zu tun.
Oh, da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Du hast gerade schon das Dreigestirn der Nachhaltigkeit genannt. Es soll eben, Nachhaltigkeit soll ökologisch sein, soll sozial sein und soll auch ökonomisch sein. Der Begriff Nachhaltigkeit ist in Verruf geraten, nicht erst in den letzten Jahren, weil eben auch viel Schindluder damit getrieben wird. Wie ist denn deine persönliche Einstellung zum Begriff Nachhaltigkeit? Kannst du den mit einem guten Gefühl verwenden?
Also ich versuche ihn eher zu vermeiden, aus den von dir schon genannten Gründen, dass er eigentlich zu schwammig ist oder nicht mehr klar definiert ist oder auch zu oft falsch verwendet wird oder ja auch für Greenwashing oder für reine PR verwendet wird. Von daher versuche ich ihn tatsächlich, wenn ich Texte schreibe oder sowas, ihn zu umgehen oder anders zu definieren oder ja andere Begriffe dafür stattdessen zu verwenden.
Ja, jetzt steht er aber so groß im Raum hier bei dieser Sendung, da kommen wir nicht drum rum. Deswegen muss ich noch mal ein bisschen nachbohren. Was bedeutet Nachhaltigkeit denn für dich persönlich?
Nachhaltig würde ich dann, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, zunächst mal tatsächlich eher aus ökologischer Sicht sehen und mit einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck durchs Leben zu kommen. Die wirtschaftliche Komponente ergibt sich dann fast von selbst. Wenn man tatsächlich darauf achtet, dass man ökologisch sich verhält, dann spart man automatisch auch Geld. Und die soziale Komponente ist ja in meiner Betrachtung kommt vielleicht ein bisschen zu kurz dann.
Ja, finde ich spannend, dass du es so siehst. Ich habe ja ganz gezielt auch Pro Regenwald eingeladen, weil ich eben finde, dass es ein Verein ist, der par excellence Umweltschutz und auch politische Themen, soziale Fragen miteinander verbindet. Da werden wir gleich noch genauer hinschauen. Danke auf jeden Fall für deine ehrliche Antwort schon mal, dass wir dich und den Verein ein bisschen kennenlernen konnten. Ich rufe einfach mal auf, wenn ihr Feedback habt zu der Sendung, der Talk am Feierabend, dann schreibt nach wie vor gerne an j.köllinger@nordsüdforum.de. Ich bin immer noch ziemlich neu hier auf diesem Posten und freue mich, wenn ihr irgendwie noch Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen, wen ich noch einladen könnte, mit wem ihr mich hier gerne sprechen hören möchtet. Wir sind jetzt auch schon am Ende des ersten Blocks angekommen und ich freue mich total, dass Martin Musik mitgebracht hat und nicht immer nur meine Mucke hier in der Sendung läuft. Das erste Lied ist Beds Are Burning von Midnight Oil und Martin, du sagst noch kurz, warum du das Lied ausgesucht hast.
Kennen vielleicht einige, ist ein eher bekannteres Lied von Ende der 80er Jahre, aber der Inhalt ist vielleicht manchen nicht so geläufig. Es geht darum, dass die Band die Zerstörung des Landes Australien besingt und wie den Indigenen, also den Aborigines, sowohl Kultur als auch Land zerstört wurde und weggenommen wurde und mit der ganz klaren Aufforderung in dem Song auch, ihnen das Land zurückzugeben.
Toll, Beds Are Burning, Musik ab. Herzlich willkommen zurück zu der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen, heute mit Martin von Pro Regenwald. Wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten über die Komponenten von Nachhaltigkeit. Eben, es sollte um die Umwelt gehen, also die ökologische Komponente. Es sollte wirtschaftlich sein, die ökonomische Komponente. Und es sollte aber auch um die Menschen gehen, also auch eine soziale Komponente sollte eine Rolle spielen. Du hast selber schon ein bisschen eingeordnet, wo du mit deinem Lebensstil, mit deinem Lebenswandel dich da verortest. Und jetzt wollen wir auch eben den Verein Pro Regenwald nochmal genauer anschauen. In welchen Bereichen der Nachhaltigkeit engagiert sich denn Pro Regenwald?
Also schon deutlich in allen. Also der ökologische ergibt sich ja fast schon aus unserem Namen. Also natürlich ist Waldschutz, Klimaschutz, Umweltschutz generell an erster Stelle zu nennen. Aber gerade wenn man dann, wir arbeiten eben ja viel mit lokaler Bevölkerung zusammen und mit Partnern, da ist immer eine soziale Komponente dabei, ist an sich schon eine soziale Komponente, auch die, wenn es dann darum geht, die Lebensgrundlagen zu verbessern. Wir haben viele Projekte im Bereich ökologische Landwirtschaft, wo es um Anbaumethoden geht, sich ein eigenes Auskommen zu sichern, das wäre dann eben auch die wirtschaftliche Komponente. Also wir sind da auf jeden Fall, versuchen auf alle zu achten. Ja.
Mhm. Und aber ich habe so verstanden, alles dreht sich um den Schutz der Wälder. Mhm. Da könntest du jetzt bestimmt lange drüber sprechen, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, warum muss der Wald denn so dringend geschützt werden? Was sind die großen Bedrohungen?
Na, die Bedrohungen sind einerseits, also zuvörderst zu nennen, die Gier der Menschen nach immer mehr, sei es mehr Fläche, mehr Holz, mehr Platz für Kühe, für Soja, für Mais, was auch immer. Also wir nutzen ja alles viel zu viel. Und also da ist er bedroht. Natürlich ist dann der Klimawandel eine Bedrohung, dass die Artenvielfalt ist bedroht. Also wir erleben ein Artensterben, wie wir es noch nie gesehen haben. Von daher ist der Wald als ein riesiges Ökosystem an Land auf jeden Fall erhaltens- und schützenswert und ist eben nach wie vor massiv bedroht.
Korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch sage, aber ich glaube, dann zu dem Schutz der Wälder gehört ja dazu, eben bestehende Flächen zu erhalten natürlich, die zu verteidigen und andererseits aber auch einzusehen, dass schon viel zu viel kaputt gemacht wurde und deswegen auch wieder aufgeforstet werden muss. In dem Zusammenhang würdest du sagen, dass so der Akt, einen Baum zu pflanzen, an sich schon politisch ist oder gehört da noch mehr dazu?
Es ist ein guter Anfang, aber es ist noch, es ist noch kein politischer Akt. Vielleicht kommt es darauf an, wo man das macht. Wenn man jetzt hier in München in seinem Gärtchen ein Bäumchen pflanzt, ist das, glaube ich, eher Gärtnern als eine politische Stellungnahme. Wenn das, ich weiß nicht, im Kongo, in Brasilien, in einer bedrohten Fläche passiert, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein politischeres Statement. Aber also es können nicht genug Bäume sein, sagen wir so. Immer dann natürlich auch darauf geachtet, was ist es für eine Fläche, was ist es für ein Ökosystem, was für eine Art pflanzt man. Aber grundsätzlich, jeder gepflanzte Baum ist ein guter Baum. Aber es ist eben mehr nötig, als nur Bäume zu pflanzen. Es gehört auch ein politischer Wandel dazu und eine Transformation. in der Gesellschaft.
Ja, man muss auch sagen, es ist ein schönes Gefühl, einen Baum zu pflanzen. Ich habe das mit Pro Regenwald auch schon mal gemacht. Da gibt es natürlich dann auch viele Versprechen, die kursieren. Zum Beispiel, dass man irgendwo einen Euro spendet und dafür dann ein Baum gepflanzt wird. Oder Menschen, die es wie ich ganz toll finden, einen Baum zu pflanzen und dann aber auch nicht hinterfragen, dass sie dafür nach Costa Rica fliegen und ganz viel CO2 in die Atmosphäre blasen. Krankt die Szene auch an Leuten, die eben mal eben einen Baum pflanzen wollen oder mal eben Schildkröten ans Wasser tragen wollen? Oder braucht es die auch, die eben einfach so nebenbei was Gutes für die Umwelt tun wollen?
Also ja, auch da grundsätzlich jeder, der was dafür tun will und was macht, ist zunächst mal gut. Man muss natürlich schon vielleicht auch dann mal genauer hinschauen, was man unterstützt oder was es ist und ob es tatsächlich auch was dazu beiträgt. Und wichtig ist natürlich auch, dass es dann bei einem selbst auch was anregt und nicht bei einer einmaligen Aktion irgendwie im Urlaub mal bleibt, sondern dass man dann eben ja, mit seinem Konsumverhalten dann vielleicht dranbleibt, andere Menschen dazu motiviert, auch was zu machen und uns eben nicht bei einer einmaligen Aktion bleibt.
Da finde ich natürlich die Freiwilligendienste spannend, die du schon angesprochen hast. Hast du einen Eindruck, dass da eben nach über einem Jahr mit intensiver Vorbereitung und dann auch Leben in den Zusammenhängen mit den Menschen zusammen, dass sich da was tut und dass die Leute da nicht so rausgehen, wie sie reingegangen sind? Oder kann das auch spurlos an einem vorübergehen, so ein Jahr?
Also so jetzt über die Jahre betrachtet, ganz spurlos geht es, glaube ich, an gar niemandem vorbei. Es ist schon aber so, dass es vielleicht manche gibt, die erkennen, dass es vielleicht für ihren Lebensweg nicht das Richtige ist. Aber ein Bewusstsein dafür, wie wichtig nachhaltiges Verhalten ist, wie wichtig der Schutz von Ökosystemen ist, das bleibt auf jeden Fall bei allen hängen. Und viele verändern dann auch ihren Lebensstil, sind deutlich konsumkritischer, hinterfragen mehr. Manche werden auch deutlich politischer, ändern ihre Studien- oder Berufswahl. Also das bleibt auf jeden Fall im Kopf.
Super. Das sind ja auch schon einige Beispiele für positive Effekte, für Sachen, wo ihr den Erfolg der Sache auch sehen könnt. Jetzt möchte ich aber erstmal auch ein bisschen Finger in die Wunde legen und nachfragen, erinnerst du dich denn auch an eine Situation oder ein Projekt, das Pro Regenwald angepackt hat und wo manche Aspekte der Nachhaltigkeit vielleicht untergegangen sind, also wo es entweder im menschlichen Miteinander nicht so gut funktioniert hat oder wo eben die Natur am Schluss nicht so gut weggekommen ist wie gedacht?
Also die gibt es bestimmt, muss uns echt nachdenken. Die Natur ist zumindest, hoffe ich, dass meistens, wenn vielleicht auch nicht in dem Ausmaße das gewünscht ist, auf jeden Fall immer dann doch verbessert worden, sei es, weil eben Bäume gepflanzt wurden oder was geschützt wurde. Vielleicht tatsächlich dann, dass es nicht so lief im Bereich dessen, was man sich dann als nachhaltige, auch wirtschaftliche Entwicklung gewünscht hat, dass es weniger Leute davon profitiert haben. Auch im sozialen Bereich, dass es vielleicht dann doch nicht solche Spuren in den Köpfen und Herzen bei den Leuten hinterlassen hat, wie man sich das ursprünglich gewünscht hat oder geplant hatte.
Da habt ihr sicher auch Sachen lernen können aus den Erfahrungen. Was habt ihr da für euch mitgenommen oder was würdest du auch anderen Menschen mitgeben, die sagen, ich möchte vielleicht eben ein internationales Projekt, Kooperationsprojekt machen mit Leuten vor Ort, von dem die Umwelt profitieren soll, was aber auch in den Köpfen und Herzen bleibt, wie du gesagt hast. Was sind da so die Stolperfallen, die man auch umschiffen könnte?
Na, ich glaube, so ein ganz, ganz wichtiges erstmal den Leuten vor Ort zuzuhören und zu hören, was sie sich überhaupt vorstellen. Und dann vielleicht auch seine eigene Meinung zu ändern und nicht mit einem festen Plan hinzugehen und versuchen, den durchzudrücken, sondern ja, mitzunehmen, was die Leute vor Ort für Ideen haben. Die mögen manchmal auch vielleicht nicht die sein, die man selber unterstützenswert findet, aber so nähert man sich dann zumindest mal an.
Ich glaube ja auch, dass viele Organisationen da auch eben in so einer Antragslogik gefangen sind und man das ja auch dann Geldgebern gegenüber gut verklickern muss und da vielleicht das, was die Geldgeber wollen, nicht das Gleiche ist, was die Leute vor Ort sich auch vorstellen. Kannst du es bestätigen?
Das kann es durchaus geben. Zur Not muss man dann sich eben ja dann auch einen entsprechend flexiblen Geldgeber hoffentlich suchen und sollte da, also auch da, wie gesagt, nicht, nenne es jetzt einmal kolonialistisch an die Sache herangehen und meinen, wir hier oder ein Geldgeber, wer auch immer, hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann setzt man das einfach so um.
Ja, finde ich auch ganz wichtig und ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein speziell deutsches Thema ist, aber glaube ich schon was, mit dem viele Leute sich hier schwer tun, eben da nicht mit einem fertigen Plan zu kommen und zu sagen, so wird es gemacht, sondern eben auch mal hinzuhören, was brauchen eigentlich die Menschen vor Ort, was stellen die sich vor und was haben die auch schon an Wissen, was muss man da gar nicht hintransferieren. Du hast jetzt berichtet, eben was waren so die Schwierigkeiten in Pro-Regenwald-Projekten. Es gibt ja aber auch viele Projekte bei Pro-Regenwald, die schon seit Jahren ganz toll laufen. Erzähl doch mal auch so eine gute Geschichte mit einem Projekt, mit dem ihr im Reinen seid. Bestimmt ist nicht immer alles super, das kann ich mir natürlich auch vorstellen, aber ein Projekt, wo du sagst, da kommt die Umwelt gut weg, es ist ein gutes menschliches Miteinander und es ist auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit vor Ort gegeben.
Das ist jetzt aber ein hoher Anspruch. ich würde jetzt mal ein Projekt in Nicaragua rausgreifen, wo es um ökologische Landwirtschaft geht, wo auch unter sehr schwierigen politischen Bedingungen momentan die Partner oder der Partner versucht, möglichst viel lokale Bevölkerung, indigene Bevölkerung einzubeziehen, wo das Miteinander zwischen der lokalen, den lokalen auch weißen Siedlern und der indigenen Bevölkerung recht gut funktioniert, wo er auch selber teilweise überrascht ist, dass das so gut funktioniert. Und da hoffen wir, dass das jetzt auch noch verbessert wird. Da ist unser großes Problem im Moment eher das Klima und der Regen, der da vieles noch kaputt macht. Mhm. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Projekt, das sich gut anlässt und viele Leute auch mit einbezogen hat.
Hat sich das da organisch so ergeben, wie du sagst, dass eben das Miteinander so gut funktioniert? Oder steckt da viel Arbeit drin, viel Vermittlung und Zusammenkünfte, Workshops?
Also es ist viel, eben wie du sagst, Workshops, Zusammenkünfte, gemeinsame Treffen und eben dann auch die gemeinsame Arbeit auf Fincas, wo man dann eben erkannt hat, dass der andere vielleicht doch nicht so schlimm ist und dass man mit denen zusammenarbeiten kann. Also das hat sich recht gut entwickelt.
Du bist ja für Pro Regenwald auch als Netzwerker unterwegs und in verschiedenen Dachverbänden und hast eben auch in den internationalen Zusammenhängen viele Projekte kennengelernt. Würdest du da jetzt auch jenseits von Pro Regenwald, fällt dir irgendein Projekt ein, wo du sagst, da sind soziale und ökologische Aspekte gut verzahnt? Gerne auch aus dem globalen Süden, aber es kann auch eine Münchner Initiative sein, wenn du sagst, die sind richtig fit oder hier bundesweit in Deutschland?
Was sage ich denn da jetzt?
Weil es so viele gute Beispiele gibt.
Ja, aber jetzt da ein konkretes herausgreifen.
Man will auch keinem Unrecht tun.
Ja. Wie nenne ich denn da?
Wenn du möchtest, dann nimm die Frage doch gerne mit. In den nächsten Fragenblock, denn wir machen jetzt auch wieder eine kleine musikalische Pause. Als nächstes Stück hast du Seminole Wind von John Anderson mitgebracht. Warum hast du dieses Lied ausgewählt?
Das ist so ein bisschen Country angehaucht. Es geht um Florida und die Zerstörung der Everglades für wirtschaftliche Entwicklung und die teilweise auch sehr gewaltsame Vertreibung der heimischen indigenen Bevölkerung, der Seminolen dort.
Wir sind gespannt.
LoRa München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Da sind wir wieder mit der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Heute mit Martin von Pro Regenwald. Und bevor wir Seminole Wind angehört haben, hatte ich Martin die Frage gestellt, ob ihm im Dunstkreis von Pro Regenwald noch irgendeine andere Initiative oder ein Projekt einfällt, wo er sieht, dass Umweltschutz und Soziales miteinander mit den Menschen super gut verzahnt sind. Da wollte Martin gerne noch drüber nachdenken, jetzt in der Musikpause. Martin, ist dir was eingefallen?
Also es gab schon, oder es gibt viele Sachen, die auch gut verzahnt sind und wo viel passiert ist. Die Frage ist dann immer, ob sie erfolgreich waren. Also wenn ich jetzt so dran denke, wir hatten auch, was wir unterstützt hatten, mit Kampagnen in Brasilien zum Beispiel, um Staudammbauten zu verhindern. Das war auf jeden Fall natürlich alle Aspekte der Nachhaltigkeit sehr gut verbunden und war auch sehr, sehr motivierend. Das Problem ist, es war natürlich nicht erfolgreich. Also der Staudamm wurde trotzdem gebaut, aber es waren wirklich sehr viele Gruppen, sowohl aus Brasilien vor Ort als auch aus Europa, international, ganz viele Länder und NGOs waren da beteiligt, aber es konnte leider nicht aufgehalten werden.
Aber dann war die Vernetzung ja auch ein Wert an sich und hat ja vielleicht auch noch weitergetragen, oder? Sind aus der Vernetzung noch andere Sachen entstanden?
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Jetzt haben wir schon viel in die Welt geblickt. Gerade hast du eben Brasilien angesprochen. Du hast von einem erfolgreichen Projekt in Nicaragua erzählt. Im Nord-Süd-Forum haben wir immer natürlich auch verinnerlicht, dass wir global denken, aber lokal handeln wollen. Deswegen richten wir den Blick jetzt auch in unsere Stadt nach München. Erstmal ganz generell gefragt, wie nachhaltig findest du München denn so?
Es ist jetzt schwierig, mit was man es vergleichen soll, aber ich würde sagen, München hat schon bemüht sich, aber es gibt schon sehr viele Sachen, die eben nicht nachhaltig sind. Also man muss nur hier zum Fenster rausschauen und den Verkehr betrachten. Allein was auf dem Weg hierher, wie vielen SUVs man ausweichen muss. München bezieht nach wie vor Atomstrom. Wenn wir über Soziales reden, dann muss man automatisch auch über den Wohnungsmarkt reden. Und da ist München in keinster Weise nachhaltig.
Jetzt hast du mir ganz viele Schlagworte gegeben, über die ich gerne noch ausführlicher sprechen möchte. Aber jetzt gucken wir erstmal auch so in unsere Szene, in unsere Blase rein. Wie steht es denn eben um die Nachhaltigkeitsszene in München? Haben wir eine gute Akteurslandschaft? Sind wir stark aufgestellt? Oder gibt es auch da noch Bedarf und viele freie Plätze für Münchner BürgerInnen, die sich hoffentlich auch noch engagieren?
Also es gibt schon einige Initiativen. Die Frage ist, wie wirksam die sind. Also wenn wir jetzt, ich weiß nicht, jetzt mal rausgingen und auf der Straße hier die Leute fragen würden, ob sie die kennen, diese Initiativen. Ich glaube, das Ergebnis der Umfrage wäre ziemlich ernüchternd. Also es gibt viel und auch Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber ich glaube, es ist nach wie vor nicht so, dass es ein Riesenpublikum erreicht und was eigentlich nötig wäre, um die entsprechende Veränderung herbeizuführen.
Und schließt du auch Pro Regenwald mit ein in diese Analyse?
Ja, natürlich. Also das wäre jetzt ziemlich unfair, wenn ich dann nur auf andere draufhauen würde und sagen würde, wir haben die Weisheit da gefunden. Nein, so ist es nicht. Also es trifft auch uns. Auch wir denken immer drüber nach und überlegen, wie man mehr Leute dazu bewegen kann, sich zu engagieren, was zu machen. Und haben aber da auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ja, ich habe hier auch mal zwei VertreterInnen von MIN gehabt, die auch sowas mit Bürgerbeteiligung und so sich darauf stark fokussieren. Ich glaube, die haben schon auch viele gute Ideen. Also MIN, da auch gerne mal nachschauen. Da gibt es auch ja verschiedene Labs, wo verschiedene Initiativen aus München zusammenkommen, sich zusammentun und versuchen eben hier die Beteiligung und die Reichweite zu erhöhen. Aber auch da war die Rückmeldung, ja, natürlich ist es schwierig und der Anspruch ist immer hoch. Aber ob dann tatsächlich viele Menschen erreicht werden oder man alle mitnimmt, also das ist ja sowieso, hört sich erstmal total utopisch an. Aber wir bleiben dran und wenn wir ein Allheilmittel finden, dann geben wir es hier bekannt. Du hast eben gesagt, München ist teilweise auch schon auf einem ganz guten Weg. Hast du dafür irgendein konkretes Beispiel, wo du sagen würdest, jetzt in den letzten Jahren, oder ich glaube, du bist ja auch schon länger in München, gerne auch in einem längeren Zeitraum, wo hat München was richtig gut gemacht in Sachen Nachhaltigkeit?
Also ich finde, Also da ist es auch eher der Vergleich dann mit anderen Städten. Also wenn ich es jetzt mit Stuttgart vergleiche, wo ich herkomme, ist München, was Radwege und Fahrradfreundlichkeit angeht, deutlich weiter als eine andere große Autostadt in Deutschland. Aber also das ist das da auf jeden Fall. Es gibt auch sehr viele Grünflächen hier in München, auch wenn da immer noch manche Sachen fragwürdig sind. Aber also es gibt Bemühungen und ich hoffe, es wird besser.
Das klingt spannend. Was findest du da fragwürdig in Bezug auf die Grünflächen?
Na, wir hatten neulich diskutiert und Büroen hatten uns fanden es eigenartig, dass zum Beispiel in der Feilitzstraße die Straßenbäume gefällt wurden und niemand so richtig wusste, was da der Hintergrund war.
Habt ihr es rausgefunden?
Bisher nicht.
Auch eine spannende Geschichte. Wir sind da was Heißem auf der Spur. Vielleicht kommen wir noch dahinter. Okay, also du hast gesagt, was Grünflächen angeht und Radverkehr, ist München eben auf einem ganz guten Weg. Du hattest eben aber auch schon einige Punkte genannt, wo du nicht so zufrieden bist. Da wollen wir jetzt natürlich auch genauer hinschauen, der Reihe nach. Also Verkehr hast du angesprochen. Mhm. Was gibt's da noch zu tun?
Also kurz- und mittelfristig wird auch München nicht drum rumkommen zu überlegen, wie man die Stadt autofrei gestalten kann. Es wird um Einsparung fossiler Energien gehen. Da ist eben motorisierter Individualverkehr keine Lösung. Und dass man mit dem Auto wild in der Stadt rumkurft, dass überall Parkplätze sind, die öffentlichen Platz einnehmen. Und ja, der Klimawandel wird dafür sorgen, dass wir diese Stahlheizungen nicht mehr überall hinstellen können im Sommer.
In welchen Stadtgebieten denkt ihr da? Also manche sagen ja, innerhalb der Altstadt oder innerhalb der Straßen XY, was ist eure Idealvorstellung?
Also da innerhalb des Altstadtrings ist das Mindeste, sagen wir mal. Das könnte durchaus auch ein größerer Kreis gezogen werden. Und ich meine, es gab jetzt notgedrungen oder aus einer vermeintlichen Not das 9-Euro-Ticket, wo schon mal überlegt wurde. Ja, es war ja im Prinzip jetzt nicht eine verkehrspolitische Lösung, sondern eine sozialpolitische, damit man die Leute ein bisschen entlastet aufgrund der Energiepreise. Aber es hat zumindest dann sich mal angedeutet, dass öffentlicher Nahverkehr auch genutzt wird und auch von Autofahrern genutzt wird. Und gerade die Stadt München, jetzt im Moment ist es nicht so extrem, weil Sommerferien sind, aber ab September, Oktober, wenn es dann wieder losgeht, ist die Innenstadt ja eher ein Verkehrsinfarkt. Oder steht kurz davor. Und von daher, also da sehe ich noch keine Lösung bisher von der Stadt.
Ja, das wird auch weiterhin spannend bleiben. Als nächstes hattest du eben das Thema Energieversorgung genannt, dass München noch Atomstrom bezieht. Es wird ja auch immer noch Kohle verstromt, soweit ich weiß. Was wären da denn denkbare Ansätze, um zu sagen, München stellt sich da besser auf?
Ja, es gibt ja damals mit dem Bürgerbegehren rund um das Kraftwerk München Nord gab es ja einige Ideen, die sind natürlich jetzt alle nicht kurzfristig umsetzbar und das dauert natürlich seine Zeit, aber das auf jeden Fall, dass die Stadt München möglichst schnell aus fossiler und Atomenergie aussteigt und sich eben entsprechend auch für einen Ausbau erneuerbarer Energien und die Nutzung einsetzt und da auch in der Stadt mehr passiert und auch entsprechende Förderungen möglich macht.
Es gibt jetzt überraschend wieder auch neue VerfechterInnen von Atomkraft, weil das Gas so knapp geworden ist. Begegnest du diesen Menschen auch in deinem Zusammenhang?
Also im direkten Zusammenhang eher selten. Es ist dann eben das, was man über die Medien mitbekommt und wahrnimmt. Aber die Argumente sind ja im Prinzip die gleichen wie vor, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren noch, als es darum ging, Atomkraftwerke zu bauen. Man sieht im Moment, dass Frankreich massive Schwierigkeiten mit der Energieversorgung hat, weil sie voll auf Atom setzen und die Kraftwerke entweder Defekte haben oder aufgrund der Pegelstände der Flüsse nicht mehr gekühlt werden können. Also es ist keine Lösung. Und die Endlagerfrage ist ja sowieso auch noch ungeklärt. Und da hat sich ja Bayern auch nicht sehr sehr konstruktiv hervorgetan.
Danke, dass du noch mal ein paar Stichworte auch aufgeworfen hast. Die Situation in Frankreich war mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst. Werde ich noch mal nachlesen. Und dann hattest du noch gesagt, Wohnungsmarkt. Natürlich eben, wir wollen Nachhaltigkeit auch als soziale Frage verstehen. Nachhaltigkeit sollte für alle Menschen da sein. Ich glaube, das ist jetzt eher eine rhetorische Frage, aber wo sind die Defizite auf dem Münchner Wohnungsmarkt und wie könnte man das angehen? Kennst du da vielleicht auch Beispiele aus anderen Kommunen?
Da bin ich jetzt nicht so firm, aber es ist natürlich, also man bekommt es ja mit. Also ich meine, wer auch immer vor die Frage gestellt ist oder vor dieses Dilemma oder die Katastrophe in München, eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden. Ich glaube, die Leute wollen lieber irgendwie ihre Zeit anders verbringen. Aber solange die Stadt München natürlich, ich weiß nicht, eher Microsoft und Google fördert oder irgendwie guckt, dass die in die Stadt kommen und keine, ich weiß nicht, sagen wir mal, alternative Projekte oder Projekte für alternatives Wirtschaften und Leben fördert und unterstützt, wird sich die Situation auch in absehbarer Zeit nicht verändern. Also in München ist wenn München wofür bekannt ist, und wenn man mal Fußballclubs und Autos wegnimmt, dann ist es dafür, dass München verdammt teuer ist und der Wohnungsmarkt hier eher ein Horror.
Ja, meine nächste Frage bezieht sich auch dann drauf, was du von der Kommunalpolitik fordern willst. Da habe ich jetzt auch einiges schon gehört. Autos raus aus der Altstadt, also mindestens aus der Altstadt, besser aus einem größeren Bereich in München. München muss aussteigen aus fossilen Energien, auch eben keinen Atomstrom mehr nutzen und sozialen Wohnungsbau vorantreiben und insgesamt auch attraktiver werden für Menschen, die mit nicht so viel Geld gesegnet sind. Das sind alles schon große Themen. Fällt dir noch was ein, was du von deiner Kommunalpolitik fordern möchtest?
Naja, wenn man es jetzt dann nochmal auf die Nachhaltigkeit und das nachhaltige Leben bezieht. Wie gesagt, wären die Unterstützung von Pilotprojekten zu wirtschaftlichen oder alternativen Wirtschaften, alternativen Leben generell auf jeden Fall wünschenswert. Wenn wir es jetzt auf unsere Arbeit auch beziehen, München ist seit vielen Jahren Mitglied im Klimabündnis und unterstützt da die Achaninka in Peru. Und da könnte durchaus auch noch mehr passieren und die Stadt München da auch mehr Geld in die Hand nehmen, um da mehr zu erreichen und mehr für den Klima- und Umweltschutz vor Ort dann tun.
Mhm. Jetzt hast du viel über eben die BürgerInnen in München gesprochen und eben mehr Finanzen für die Klimapartnerschaft mit den Achaninka im peruanischen Regenwald. Gibt es denn von Seiten von Pro Regenwald auch konkrete Wünsche? Also was würde euch die Arbeit in München erleichtern? Und fändst du zum Beispiel so eine institutionelle Förderung durch die Stadt München auch erstrebenswert oder lieber nicht?
Also grundsätzlich, würde ich da jetzt mal zunächst mal nicht Nein sagen. Das müsste man dann immer im Detail angucken. Aber wenn jetzt von den Sachen, die ich angesprochen habe, wenn da einiges umgesetzt würde, würde das natürlich auch München als Stadt deutlich attraktiver machen und würde natürlich uns auch gefallen, also ganz klar.
Brauchst du auch mehr organisierte Mitsprache für die Zivilgesellschaft in München?
Das wäre natürlich auch wünschenswert, klar. Aber ich glaube, da gibt es schon auch unterschiedlichste Gremien und Foren, wo das passiert. Von daher, manchmal geht es auch eher ums Machen und nicht nur drüber reden.
Ja, ich glaube, es gibt wirklich viele Gesprächsrunden, da hast du total recht. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Leute, die Lora hören, sowieso auch schon total engagiert sind und sich vielleicht auch noch mehr engagieren möchten. Was würdest du denjenigen mitgeben, die in München eben gerne was bewegen wollen?
Ja, es gibt, also wir hatten das ja schon angesprochen, es gibt verschiedenste Initiativen, Vereine, Organisationen, wo man mitmachen kann, sei es in der eigenen Nachbarschaft, im eigenen Viertel, die sich dafür einsetzen, dass das Viertel lebenswerter, grüner wird. Da kann man mitmachen, ganz vielen Vereinen, also ich kenne fast keine Organisation oder Initiative in München oder auch Vereine, die nicht Leute suchen, die nicht nur mal mitmachen, sondern auch Verantwortung übernehmen. Also da bietet München sehr viel. Also München hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, über 10.000 Vereine. Also da ist auf jeden Fall was möglich und für jeden was dabei, um sich zu engagieren.
Pro Regenwald ist natürlich auch auf der Suche nach Engagierten, die sich gerne einbringen möchten. Da sagst du am Ende der Sendung nochmal was dazu. Jetzt hören wir nochmal ein Lied, bevor es in den Endspurt geht. Und zwar How Many People von Paul McCartney. Ich kannte den Song noch nicht. Martin, warum hast du den heute mitgebracht?
Das ist ein Song, den hat Paul McCartney 1989, als er in Jamaika im Urlaub war, geschrieben. Deswegen auch die Reggae-Anklänge, die man raushört. Und er hat ihn geschrieben, weil kurz bevor er dort in den Urlaub ging in Brasilien, der Umweltschützer, Regenwaldschützer, Kautschukpflanzer, Gewerkschafter Chico Mendes ermordet wurde. Und ihm hat er diesen Song gewidmet.
Ein letztes Mal für heute herzlich willkommen zu der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Heute mit Martin von Pro Regenwald und wir sind schon in der allerletzten Phase der Sendung. Martin, die Frage an dich, was steht an in nächster Zeit für Pro Regenwald? Was sind eure Projekte, die jetzt in nächster Zeit anfallen?
Ja, also was wir schon angesprochen hatten in der Sendung, dass wir Freiwillige nach Costa Rica entsenden. Da ist jetzt im September steht da der Schichtwechsel bevor. Das heißt, der eine Jahrgang kommt zurück und die neuen reisen aus. Von daher ist da noch einiges zu tun und vorzubereiten. Und ansonsten geht es jetzt auf den Herbst zu, dann auch natürlich immer wieder darum, auch wieder neue Leute zu gewinnen, dass sie sich für unsere Themen, generell für Nachhaltigkeit und nachhaltigeres München auch einsetzen. Und ja, die Leute zu gewinnen, ist natürlich auch eine Aufgabe. Und dann sind im Herbst natürlich auch recht viele Veranstaltungen, Infostände. Die Schule geht wieder los, also man kann wieder sehr viel dann auch machen.
Ja, und heiße Phase in vielerlei Hinsicht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, eben ihr seid auf der Suche nach Engagierten. Was kann man da machen, wenn man sich jetzt bei Pro Regenwald engagieren möchte?
Also wie gesagt schon auf unserer Webseite, sich über unsere Webseite dann bei uns melden, per Mail gerne. Wir haben am ersten Dienstag im September unser monatliches Einsteigertreffen, wo dann Interessierte sich über unsere Arbeit informieren können, wir rausfinden, was die Leute machen wollen, wo man sich einbringen kann bei uns. Da gibt es alle Möglichkeiten, von Texte übersetzen, programmieren bis hin zu Infoständen unterstützen. Also was auch immer man an Kenntnissen hat, die man einbringen mag, sind da gerne willkommen.
Super, also ihr habt es gehört, checkt die Seite von Pro Regenwald aus, geht zum Einsteigertreffen. Da findet ihr sicher auch eine Aufgabe, die auf euch zugeschnitten ist und mit der ihr auch einen Beitrag leisten könnt zum Schutz der Wälder und auch der Menschen, die im und vom Wald leben. Ich möchte gerne noch zwei Programmhinweise hier platzieren. Zum einen findet am 17. September von 15 bis 21.30 Uhr der Lateinamerika-Tag statt im Amerika-Haus. Das wird nach Corona-bedingter Pause mal wieder eine richtig schöne Zusammenkunft von Lateinamerika-Initiativen. Pro Regenwald ist auch mit dabei. Es gibt auch Essensstände, es gibt Gesprächsrunden, es gibt aber auch Raum zum Feiern eben und einfach wieder ein schönes Miteinander zu pflegen. Am 17. September im Amerika-Haus, schaut dazu auch gerne auf die Website vom Nord-Süd-Forum. Und am 11. November planen wir eine Fachtagung, eine Kooperation vom Fachbereich Europa und Internationales der Stadt und vom Nord-Süd-Forum, wo es darum geht, wie wir Klimaschutz global gerecht gestalten können. Geht es durch Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren? Da wollen wir genauer hinschauen und eben auch unserem Anspruch hoffentlich gerecht werden, den Klimaschutz nicht nur hier für uns gut zu schaukeln, sondern so, dass er eben auch global gerecht ist. Ich bedanke mich jetzt an der Stelle ganz herzlich bei Lora, die uns mal wieder grandios begleitet haben technisch. Danke Martin, dass du heute bei mir warst und dich meinen Fragen gestellt hast.
Sehr gerne.
Die nächste Sendung findet am 26. September statt, wieder mit der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. 26. September um 20 Uhr bei Radio Lora. Und ich bedanke mich noch bei Engagement Global, die diese Sendereihe finanziell fördern. Und jetzt hören wir den letzten Song für heute Abend, It's the End of the World von R.E.M. Martin, ein paar kurze Worte dazu.
Ja, also den Song kennt ja jeder. Ich habe ihn unter anderem auch deswegen ausgewählt, weil es ist jetzt weniger direkt ein Umweltsong, aber die Unterzeile It's the End of the World and as we know it and I feel good ist so im Prinzip die Stimmungslage vieler Menschen, die trotz der Klimakrise und des Artensterbens nach wie vor lustig in Urlaub fliegen und die Schwierigkeit der Zeit noch nicht erkannt haben.
Ja, super, schönen Abend.